Wir sprechen heute mit Dr. André Baumann, dem Staatssekretär im Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft in Baden-Württemberg. Gemeinsam mit ihm wollen wir darüber sprechen, wie weit Baden-Württemberg schon ist auf dem Weg zu einer klimafreundlichen Wirtschaft, was wir noch tun müssen, um unsere CO2-Senken zu stärken, wie wir den sogenannten Green Premium senken können und warum er eigentlich das Wort Transformation nicht leiden kann. Enden werden wir mit viel Optimismus und Zuversicht für eine klimaneutrale und wirtschaftlich starke Gesellschaft. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Du hörst die ökologische Marktwirtschaft. Dein Podcast für mehr Umweltschutz in der Marktwirtschaft und mehr Marktwirtschaft im Umweltschutz.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der ökologischen Marktwirtschaft. Wir freuen, dass ihr wieder mit dabei seid und wir haben einen ganz besonderen, tollen Gast heute bei uns, nämlich Herrn Dr. Baumann, den Staatssekretär des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft in Baden-Württemberg. Herr Dr. Baumann, bevor wir gleich noch über Sie und Ihre Person sprechen, starten wir doch mal mit ein paar Icebreaker-Fragen.
Okay.
Als Baden-Württemberger, was ist Ihr liebstes schwäbisches Gericht?
Also sind tatsächlich die Maultaschen mit einem guten schwäbischen Kartoffelsalat.
Sehr schön. Und wie würden Sie einen freien Sonntag, wenn er denn mal vorkommt, in Baden-Württemberg am liebsten verbringen?
Also den würde ich tatsächlich bei mir in der Heimat, in der Kurpfalz, in Schwetzingen verbringen, weil ich bin oft genug im Land unterwegs. Deswegen freue ich mich, wenn ich dann hier in der schönen Kurpfalz oder auch in Mannheim sein darf. Wenn man da spazieren gehen kann, das ist genau das, was ich mir dann an einem Sonntag wünsche.
Das hört sich sehr, sehr gut an. Und dann kommen wir in dem Zug auch gerne mal jetzt auf Ihre Person zu sprechen und auf Ihren persönlichen politischen Hintergrund. Sie sind Staatssekretär im Umweltministerium. Was sind denn allgemein im Grundsatz Ihre Tätigkeiten? Vielleicht können Sie das mal beschreiben für diejenigen, die sich darunter nicht so viel vorstellen können.
Also Staatssekretäre kennt man aus dem Tatort, das sind immer die Bösewichte, die irgendwas anstellen, die man dann am Ende auch verhaftet. Das sind nie die Minister, das sind immer die Staatssekretäre. Also Staatssekretäre sind in Baden-Württemberg oder allgemein sind das die stellvertretenden Minister, die die gleichen Aufgaben haben wie Ministerinnen und Minister. Und als Staatssekretär im Umweltministerium habe ich alle Aufgaben, die auch meine Ministerin hat. Ich vertrete sie im Kabinett, ich vertrete sie im Landtag. Und ich habe die Aufgabe, repräsentative Aufgaben zu übernehmen. Und natürlich bin ich für bestimmte Themen auch zuständig und treibe die voran.
Und was haben Sie gemacht, bevor Sie Minister im Umweltministerium waren, Staatssekretär?
Ich war hauptamtlicher Vorsitzender des NABU Baden-Württemberg, des größten Umweltverbands in Baden-Württemberg. Und dass ich Staatssekretär werde und dass ich dann eben in die Parteipolitik oder in die Verwaltung gehe, war nicht geplant. Aber wir haben in Baden-Württemberg einen wunderbaren Ministerpräsidenten, der versucht dann auch seine Minister- und Staatssekretärsposten mit Leuten zu besetzen, die sich auskennen, die auch Themen auch in der Tiefe durchdringen. Und da rief er irgendwann mal an und fragte: André, könntest du dir vorstellen, ins Umweltministerium zu gehen? Das war schon ein Sprung. Ich war vorher Chef eines Umweltverbandes und habe dann auch, wie ich gut auch mit der Regierung zusammengearbeitet, aber manchmal auch getrieben. Und plötzlich war ich auf der anderen Seite und auf meinem Schreibtisch lagen die Briefe zur Beantwortung, die ich an das Ministerium noch geschrieben hatte. Also das war schon besonders. Aber das Gute ist, dass ich an derselben Sache weiterarbeite. Jetzt halt von der anderen Seite, von der Verwaltungs- und von der Politikseite. Und ich habe den Schritt nicht bereut, aber es war schon was anderes.
Man kann also raushören, Naturschutz, Umweltschutz ist ein Thema, das Ihnen am Herzen zu liegen scheint. Können Sie uns einmal beschreiben, was Sie persönlich motiviert und antreibt, in diesem Umfeld zu arbeiten?
Ja, das war schon mein erster Berufswunsch, schon als, klingt jetzt wie so ein Streber, schon als Kindergartenkind, Grundschüler. Ich wollte immer Naturschutz betreiben, das war meine große Motivation und ich will auch heute jeden Tag die Welt ein kleines Stückchen besser machen in den Tätigkeiten, in denen ich aktiv bin. Und das habe ich früher als Vereinsvorsitzender in Schwetzingen vom NABU gemacht, als NABU-Landesvorsitzender und jetzt darf ich das als Staatssekretär im Umweltministerium. Und das ist schon wirklich eine tolle Sache, weil wir in den letzten Jahren auch schon viel in Baden-Württemberg auf den Weg gebracht haben.
Genau darauf kommen wir gleich auch nochmal zurück. was bei uns im Land passiert ist und aktuell passiert. Aber davor würde ich gerne noch einmal auf ein Wort zu sprechen kommen, über das wir gestolpert sind bei unserer gemeinsamen Podiumsdiskussion, wo wir uns auch kennenlernen durften, nämlich das Wort Transformation. Da haben Sie zu mir gesagt oder auf dem Podium gesagt, das ist ein Begriff, den Sie nicht so gerne benutzen. Warum und welchen Begriff würden Sie stattdessen für eine klimaneutrale Wirtschaft in Zukunft und den Weg dahin verwenden?
Ja, also man hat herausgefunden, dass, ich sag mal, die eine Hälfte der Bevölkerung weiß nicht, was Transformation bedeutet. Und die andere, die es versteht, die hat Angst davor. Und ich glaube, wir sollten solche Begriffe nicht verwenden, vor denen die Menschen Angst haben oder die sie nicht verstehen. Wir sollten eine Sprache sprechen, die die Menschen erreicht, überzeugt, sie auch mitnimmt. Und ich würde eine Transformation so übersetzen, eine Zukunftsfähigkeit der Wirtschaft. Und zukunftsfähig ist sie dann, wenn sie die ökologischen Herausforderungen bewältigt und wenn sie auch wirtschaftsstark ist, wenn daraus Geschäftsmodelle entstanden sind, Umwelt und Natur zu schützen und man sich auch im Markt auch durchsetzt. Und das sehe ich unter einer zukunftsfähigen, transformierten Wirtschaft an. Und ich glaube, man kann auf den Begriff Transformation mühelos verzichten. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass gerade Politikerinnen und Politiker oder Aktive im Umweltschutz oder in der Nachhaltigkeit sehr an diesem Begriff hängen. Und es macht es nicht besser. Und wir sollten es schaffen, allgemein in der Politik eine verständliche, überzeugende Sprache zu sprechen.
Vielen Dank für die Erläuterung. Zukunftsfähige Wirtschaft soll auch genau unser Thema sein, das Thema unseres heutigen Podcasts, das Thema unseres Vereins. Wir wollen darüber sprechen, wie eine Wirtschaft in Zukunft im Baden-Württemberg aussehen kann, eben auch klimaneutral. Und Sie haben es gerade schon angesprochen, es ist schon viel passiert bei uns im Ländle. Können Sie uns einmal abholen, wo stehen wir aktuell in Baden-Württemberg auf dem Weg zu einer klimaneutralen Wirtschaft?
Also wir haben in Baden-Württemberg eine großartige Wirtschaft. Wir haben große Unternehmen, Bosch, Mercedes, die wirklich von weltweiter Bedeutung sind. Aber wir haben auch einen sehr starken Mittelstand und auch kleine, tolle Start-ups. Und wir sind in Baden-Württemberg geprägt durch Innovation. Wir haben nicht viele Ressourcen in Baden-Württemberg. Wir haben das, was zwischen unseren Ohren sitzt, nämlich unsere Intelligenz, unsere Innovationskraft. Und da haben viele Unternehmen schon sehr früh auf den Weg gemacht, die Zukunftsfähigkeit der Wirtschaft auch umzusetzen, auch um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Und das ist für uns in Baden-Württemberg nichts Neues. Das ist das gute schwäbische Prinzip, dass du mit beschränkten Ressourcen effizient, sparsam umgehst. Das, was du nicht ausgeben musst, musst du schon nicht erwirtschaften. Das versteht nicht nur der Schwabe, das versteht auch wir Badener. Und das ist das, was wir unter Nachhaltigkeit verstehen, was viele Unternehmen als Nachhaltigkeit verstehen. Und so haben wir ein Projekt mit den Industrie- und Handelskammern im Bereich Ressourceneffizienz, also dass man effizient mit Energie umgeht, aber auch effizient mit Materialien, Stahl und anderen Produkten. Und das ist gut für die Umwelt, wenn man da CO2 einspart oder Ressourcen einspart. Aber das Tolle ist, wenn du das machst, dann sparst du auch Kosten. Und dann gibt es so einen Moment, wenn dann eben diejenigen, die für den Haushalt Verantwortung tragen, merken, hey, wir sparen damit Geld, dann funktioniert es von alleine. Da haben wir es geschafft in einem Projekt, das heißt dann sperrig, Kompetenzstellen für Energieeffizienz, gefördert von der EU, haben wir in jeder Region mit einem tollen Netzwerk von vielen Unternehmen, großen wie kleinen. Und da, wenn man da einmal diesen KEF-Virus da ins Unternehmen reingebracht hat, dann fangen die an, einfach einzusparen und en passant noch die Umwelt zu schützen. Ich finde das cool. Und da haben wir das in dem Bereich hinbekommen. Wir haben das auch in anderen Bereichen hinbekommen, dass wir beim Ausbau der erneuerbaren Energien, dass die Unternehmen mittlerweile Treiber der Entwicklung sind. Also nicht mehr die Politik oder nicht mehr Fridays for Future, sondern die Unternehmen sehen einfach, dass sie für ihre Kundinnen und Kunden, dass sie Produkte erzeugen müssen, die möglichst klimaneutral sind, die CO2-frei produziert wurden. Und die fordern jetzt die Politik, auch uns im Ministerium, auf, bitte baut die Windräder noch schneller, als ihr es ohnehin vorhabt. Und jetzt haben wir diesen Move haben wir geschafft. Und das macht mir Hoffnung bei allen Schwierigkeiten, die wir im Bereich der Zukunftsfähigkeit der Wirtschaft haben, dass wir da auf einem guten Weg sind. Und da sind die Unternehmen besser als ihr Ruf. Allemal in Baden-Württemberg.
Das klingt schon ziemlich so nach unserer Vision Klimaschutz als Business Case. Was Sie erzählen, lässt ja wirklich Hoffnung darauf machen, dass das funktionieren kann in der Zukunft.
Naja, anders geht's ja auch nicht. Also wenn Unternehmen daraus kein Business Case machen, dann sind sie weg. Ich bin jetzt gelernte Biologe. Ich komme jetzt aus einer Branche, da herrscht härtester Wettbewerb. Also wer nicht überlebensfähig ist, der ist ausgestorben. Und in der Wirtschaft ist es nicht ganz so extrem, aber ähnlich.
Lassen Sie uns gerade noch mal bei dem Punkt bleiben, bevor wir vielleicht später noch mal darauf zurückkommen, welche konkreten Förderprogramme es gerade bei uns gibt. Klimaschutz muss sich rechnen. Das ist unser gemeinsames Ziel. In vielen Teilen lohnt es sich auch schon. Aber es gibt ja immer noch den sogenannten Green Premium. Und an der Stelle gehen jetzt viele Grüße raus an Bill Gates. Vielleicht hört er uns ja zu, der diesen Begriff maßgeblich mit geprägt hat. Und dieser Green Premium ist ja der Mehrpreis, der klimafreundliche Technologien aktuell noch höher sind gegenüber konventionellen, beispielsweise grüner Stahl. Ne, ist im Einkauf leider noch deutlich teurer als konventioneller Stahl. Und davon müssen wir runterkommen. Diesen Green Premium müssen wir langfristig reduzieren. Und da würde ich jetzt gerne mal noch ein bisschen ins Detail gehen. Was würden Sie denn sagen, worauf ist diese Entstehung des Green Premiums primär zurückzuführen? Liegt es daran, dass nachhaltige Technologien mehr Kosten tatsächlich verursachen in der Herstellung oder vielleicht auch an der fehlenden Bepreisung von Umweltschäden durch konventionelle Technologien? Ist jetzt ein bisschen philosophisch.
Ja, also wir sehen einfach, dass was uns in den letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte Wohlstand gebracht hat, ist die Nutzung fossiler Energieträger. Und die sind einfach noch zu günstig. Und der Preis, der Raubbau an der Natur, auch am Klima bedeutet, der wird nicht internalisiert in die Kosten. Und das ist die große Sache, das ist die Aufgabe, die wir seit Jahren und Jahrzehnten immer wieder predigen, dass der wahre Preis berechnet werden muss. Und dann ist dann einfach die Nutzung fossiler Energieträger, Öl, Erdgas und Co., ist dann deutlich teurer. Und dann müssen wir im Moment bedienen wir uns irgendwelche Hilfskrücken mit dem CO2-Preis. Der ist super. Ich bin ein großer Fan des CO2-Preises. Aber eigentlich sollte es so sein, dass der ökologische Fußabdruck einfach berechnet wird. Und dann ist einfach nicht erneuerbare Energien aus Kohle oder Co. ist dann einfach teurer als Ökostrom. Mhm. Und wir sehen das jetzt schon. Und das ist ein tolles Ergebnis der Meisterleistung von Ingenieurinnen und Ingenieuren. Windstrom ist deutlich günstiger als Kohlestrom, deutlich günstiger als Atomstrom. Kriegst du manchmal so nicht vermittelt, denkt man nicht, aber die Windkraftanlagen der neuen Generation, das sind Wunderwerke der Ingenieurskunst. Und da hast du eine Kilowattstunde Strom für 4-5 Cent produziert. Da kommst du mit keinem Fusionskraftwerk, selbst wenn das in Daniel Düsentrieb morgen früh erfinden würde, hin. Das ist einfach phänomenal. Mhm. Aber wir müssen das andere auch den wahren Preis geben, nicht. Und das ist unsere Aufgabe, die wir noch zu erledigen haben.
Mhm. Stichwort CO2-Preis. Also meiner Ansicht nach ist es durchaus eigentlich ein wichtiges Instrument zur Internalisierung dieser externen Effekte. Und um darauf nochmal zurückzukommen, aktuell ist es ja schon so, korrigieren Sie mich da gerne, aber meiner Einschätzung nach, dass eben wir dabei sind, diesen Green Premium vor allem über Subventionen, staatliche Förderprogramme zu reduzieren und dafür mehr Wirtschaftlichkeit zu sorgen durch Förderprogramme und Subventionen vor allem. Aber meinen Sie nicht, dass wir irgendwie irgendwann auch dahin hinkommen könnten durch Mechanismen und Rahmenbedingungen wie eine CO2-Bepreisung, dass sich das auch marktwirtschaftlich dann tatsächlich durchsetzen lässt?
Ja. Da bin ich vollkommen bei Ihnen. Also wir haben im Moment viele Förderprogramme, die sind auch gut und richtig. Wir haben auch als Umweltministerium auch zahlreiche Förderprogramme, die sind auch gut und richtig. Aber eigentlich sollten wir mit Bonus-Malus-Systemen arbeiten. Also das, was wir nicht mehr haben wollen, kriegt einen höheren Preis. Am besten den Preis um die Folgen einer Umweltverschmutzung, des Klimawandels auch zu bezahlen. Oder man nimmt diese Mehreinnahmen, um das zu fördern, was jetzt vielleicht noch in der Entstehungszeit günstiger ist oder teurer ist. Also das wäre sehr hilfreich und am besten sollte das Ganze auch aufkommensneutral sein, weil wir sehen, wir können nicht mehr unendlich viel Geld, mal, in die Förderprogramme hineinstopfen. Das brauchen wir und ich bin auch froh, dass sich der alte Bundestag noch auf den Weg gefunden hat, Schulden aufzunehmen, sinnvolle Schulden für zusätzliche Investitionen. Das war hoch sinnvoll. Aber irgendwann ist auch Schluss, weil die Schulden von heute sind die Steuererhöhungen von morgen und müssen wirklich teuer bezahlt werden und nimmt dem Staat die Handlungsfähigkeit. Das war jetzt gut und richtig, aber das geht nicht unendlich weiter. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auf der einen Seite klug fördern, klug auch Kosten auch verteilen. Und dann müssen wir auch den Markt einen solchen Rahmen geben, dass es einfacher ist, dass sich die richtigen Technologien auch anwenden. Und jetzt, ich will das ganz kurz mal ausführen. Wir leben noch, sind in einem Übergang von einer Einweggesellschaft, linearen Wirtschaft hin zu einer Circular Economy. Und viele Regelungen stammen noch aus dieser geradlinigen Wirtschaft, dass man etwas produziert, nutzt und dann entsorgt, vernichtet. Aus guten Gründen wird es dann irgendwie, sind die Kontrollen sehr stark. Aber wenn wir etwas im Kreislauf führen, dann darf das am Ende nicht Abfall sein, sondern ist ein Produkt. Und dann müssen wir diese Regeln verändern, dass man aus einem vermeintlichen Abfall einfach den als Rohstoff sieht und wieder nutzen darf. Und da ist es die Aufgabe von zum Beispiel mir in der Verwaltung, dafür zu sorgen, dass wir das Regelwerk ändern. Also wir müssen solche Regeln haben, die es ein nachhaltiges, zukunftsfähiges Wirtschaften einfach machen, schnell machen. Und wir brauchen nicht nur weniger Bürokratie, sondern eine andere Bürokratie, die auch Geschäftsmodelle ermöglicht.
Stichwort, also
nicht nur Geld, sondern eben auch Geschäftsmodelle ermöglichen.
Stichwort Bürokratie, da würde ich gerne auch nochmal drauf eingehen. Sie haben auch in anderen Auftritten mal davon gesprochen, dass Ihrer Ansicht nach viele Technologien fast reif seien. Und da würde es mich interessieren, was Ihrer Meinung nach fehlt, dass diese Technologien tatsächlich wirtschaftlich und wettbewerbstechnisch tragfähig werden. Ist das gerade das Thema Bürokratie, wo wir noch zu viel auf der Bremse stehen?
Nein, ja, auch teilweise. Also manche Technologien, die sind da, die sind fertig. Also wir haben grandiose PV-Paneelen, die sind ausgereift, die sind deutlich konkurrenzstärker als fossile Kraftwerke. Also da haben wir dann das geschafft. Also freien Lauf lassen. Das Elektroauto, das muss gar nicht so gepusht werden. Das ist einfach dem Verbrenner technisch meilenweit überlegen. Das zeigt einfach die Effizienz der Energienutzung. Da sind weniger Teile drin, die können weniger kaputt gehen. Die Autos, das ist, ich hoffe, nicht zu viele Mechaniker hören zu. Das ist für Mechaniker nicht ganz einfach. Die Dinger gehen einfach nicht so schnell kaputt, weil weniger Teile drin sind. Deswegen gilt es, Wege zu finden, dass sich solche überlegenen Techniken auch durchsetzen können. Und dann gibt es manche Techniken, die sind noch nicht ganz so weit. Die müssen wir auch noch voranbringen, auch das Regelwerk ändern, dass sie sich durchsetzen. Ich will mal ein Beispiel geben, auch aus der Circular Economy. Jetzt bin ich Biologe und bin ganz begeistert von einer sogenannten Bioökonomie, dass wir die Natur nutzen, um die Herausforderungen der Zukunft zu lösen. Wir produzieren auch bei uns in Baden-Württemberg hunderttausende Tonnen von Biomüll. Den kannst du in Bioabfallvergärungsanlagen bringen, aber mancher wird das auch verbrannt. Die ganzen vergammelten Gurken, die, wenn sie nicht verkauft werden, in den Container fliegen, die werden verbrannt. Die kann man auch, ich sag mal, recyceln und hochwertig. Und da haben wir im Rahmen eines Modellprojektes mit sogenannten Insektenbioraffinerien gearbeitet. Klingt ein bisschen strange, aber Insekten sind die besten Recycler auf diesem Planeten und die wandeln die Gurken mühelos um. Und diese Insekten kannst du die Larven, zum Beispiel von der schwarzen Soldatenfliege, einfach nutzen, um über Chitin, Eiweiß und Fette, die einfach industriell zu nutzen, dann brauchst du kein Palmöl dafür. Aber das Regelwerk ist noch so, dass sich das nicht lohnt, dass da viel mehr Hemmnisse gibt. Und deswegen sind die Techniken eigentlich fast so weit. Und wir müssen es schaffen, dass jetzt zum Beispiel die schwarze Soldatenfliege die Biomüll in Grundstoffe umwandelt, nicht so behandelt wird wie eine Kuh, Stichwort Rinderwahnsinn, da hat man viele Regeln geschaffen. Aber diese Regeln von damals, die hindern, dass wir diese neue Technologien, Insektenbioraffinerien, in Baden-Württemberg, in jeder Region hochziehen und so auch unabhängiger werden und sogar noch Geld sparen.
Ein sehr schönes Beispiel, wo weniger Bürokratie für eine Innovation
und da bin ich jetzt als Staatssekretär ab und zu mal in Brüssel und spreche vor, dass man dann eben da auch Regeln ändert, die entstanden sind aus guten Gründen, um Umwelt zu schützen. Und jetzt komme ich als ehemaliger Umweltverbandsfunktionär, jetziger Staatssekretär, und sage, hey, da müssen weniger Regeln sein, sie müssen anders sein, wir müssen ermöglichen, vielleicht müssen wir auch stärker ins Risiko gehen, weil das größte Risiko, das wir auf diesem Planeten haben, ist, dass dieser Planet einfach umkippt. Und deswegen müssen wir da auch einiges auch schnell und kraftvoll ändern.
Zum Thema Bioökonomie. Ich habe auch die Hoffnung, dass wir in der Biotechnologie noch so viel Potenzial haben.
Total.
Und wir da noch wirklich viele spannende Innovationen in der Zukunft sehen werden. Ich habe zum Beispiel gehört von einem Startup aus dem Schwarzwald, das Bakterien züchtet, die Wasserstoff herstellen können.
Ja.
Wie cool ist das eigentlich?
Das ist cool. Machen das. Also das machen Bakterien, zum Beispiel die Pupa-Bakterien, die in den afrikanischen Seen in einer gewissen Tiefe vorkommen, die machen das. Und wenn man die im Bioreaktor in Anführungszeichen quält, dann produzieren die Wasserstoff oder speichern Wasserstoff. Mhm. Und so gibt es dann eben ein Unternehmen, das wir auch als Umweltministerium gefördert haben, die über Purpurbakterien Ameisensäure produzieren lassen oder Ameisensäure in Wasserstoff umwandeln lassen, dass wir so auch Wasserstoff oder Energie speichern. Und das sind total coolem und zukunftsfähige Modelle, ob das sich alles durchsetzt. Keine Ahnung. Aber das ist Wettbewerb. Wir müssen innovativ sein und das auch zulassen. Und das Tolle ist, dass die Natur in den Jahrmillionen seit Beginn der ersten Zellen auf diesem Planeten wirklich so tolle Entwicklungen vorangebracht haben und die gilt zu nutzen. Und das Coole ist, wenn es nicht ganz funktioniert, können wir im Bioreaktor diese Bakterien noch ein bisschen gentechnisch verändern. Und wenn wir sie nicht verbrauchen, dann werden die erhitzt und sind sie weg. Also wir können da einfach, wir können da auch mutiger werden und vorankommen. Also ich bin ein großer Fan der Biotechnologien, weil wir müssen im Zeitalter des Anthropozän, wir haben als Menschen den Planeten wirklich mehrfach umgekrempelt, müssen wir auch diese Potenziale kraftvoll nutzen.
Und ich finde, das zeigt einfach, was für Chancen, ich sage jetzt den Begriff wieder, die klimaneutrale Transformation auch mit sich bringen kann. Wir empfinden das immer mit Verzicht und Einschränkung, aber vielleicht schaffen wir es ja irgendwann mal, Schiffe, Flugzeuge, vielleicht auch Autos über von Wasserstoff Bakterien hergestellten Wasserstoff zu betreiben.
Ja, wie cool. Ist die Frage, ob man wirklich jedes Wochenende irgendwie mit dem Jet in der Gegend rumgurken muss. Das bin ich jetzt nicht sicher. Aber nachhaltig zu leben heißt nicht Askese. Also wir müssen jetzt nicht wie Franz von Assisi in Askese leben. Das will niemand und da macht auch niemand mit. Das muss Spaß machen, es muss sexy sein, es muss einfach sein. Und da gibt es noch viel, was wir erreichen können. Und da bin ich durchaus hoffnungsfroh. Und das ist, glaube ich, auch unser Job, den wir auch, glaube ich, gemeinsam haben. Auch Lust auf, jetzt hätte ich beinahe Transformation gesagt, auf Zukunftsfähigkeit einer modernen Wirtschaft zu machen.
Ich übe auch noch weiter, diesen Begriff nicht zu benutzen. Ich würde gerne noch auf ein weiteres sehr wichtiges Thema im Umwelt- und Klimaschutz zu sprechen kommen. Das eine ist, dass wir Emissionen und andere Umweltzerstörungen reduzieren müssen. Das andere ist aber auch, dass wir unsere Senken wieder stärken müssen. Und da sind Sie ja auch der perfekte Experte für dieses Thema Wald, Naturschutz. Wir haben letztes Jahr mitbekommen und gehört, dass die CO2-Bilanz, das hat die letzte Waldinventur ergeben, das erste Mal positiv ist. Das heißt, unser deutscher Wald emittiert jetzt mehr Emissionen, als er binden kann. Wie dramatisch ist das aus Ihrer Sicht und was hat die Nachricht mit Ihnen gemacht?
Na, es war mir jetzt nicht ganz neu, dass dann eben der Wald sich auch im Wandel befindet. Also auch der Wald bei uns in Baden-Württemberg ist vom Klimawandel betroffen. Wir sehen das in den Mittelgebirgen im Schwarzwald, dass die Fichtenwälder, die ganze Berge prägen, dass die umkippen. Das kriegt man dann immer insbesondere dann mit, wenn dann eben es heiß wird. Dann gibt es dann Borkenkäfer-Kalamitäten. Wir merken, dass der Wald sich umwandelt. Und wenn dann die Bäume absterben, dann geben sie CO2 frei. Jetzt sind wir hier im Studio in Mannheim. Wir sind geprägt hier von Sandkiefernwäldern. Wir haben hier Binnendüne auf Sand. Das sind die Wälder, die in Baden-Württemberg am stärksten vom Klimawandel betroffen sind. Und auch hier in Mannheim stirbt der Wald vor unseren Augen schneller, als ich das als Naturschützer vor Jahren noch befürchtet hatte oder an die Wand gemalt hatte. Das geht wesentlich schneller. Und somit gibt es weniger Bäume. CO2 wird emittiert. Wenn dann die Bäume nicht mehr da sind, fällt auch das Feinwurzelwerk im Boden auch weg. Und somit wird CO2 und andere Treibhausgase freigesetzt. Das ist dramatisch. Gleiches ist in unseren Mooren. Wenn es heißer wird, wenn es trockener wird, dann bauen die Moore das CO2, das sie über Jahrhunderte, Jahrtausende gespeichert haben, auch wieder ab, wird in die Luft abgegeben. Und auch hier haben wir dann eben eine positive, aus Klimaschutzsicht negative Senkenleistung. Und deswegen gilt es, unsere Senken zu fördern, sowohl die natürlichen, durch Moorschutz, durch guten Waldschutz. Aber das hätte ich auch vor ein paar Jahren nicht gedacht, dass ich ein glühender Befürworter von CCS bin, dass wir Kohlenstoff auch dauerhaft in geologischen Speichern binden müssen, weil ansonsten werden wir die Klimaziele nicht erreichen. Mhm. Das ist noch ein Weg bis dorthin, aber wir sind jetzt schon auf dem Weg, das auch Ziel zu erreichen. Und da müssen wir CO2 auch in rauen Mengen in Deutschland in den Erdboden reinpressen, damit wir die Klimaziele erreichen. Denn wir werden nicht ganz auf Milch verzichten wollen. Und Kühe rülpsen nun mal, da kommt Methan raus, ist halt so. Und dann musst du halt das Ganze irgendwie das CO2 wegkriegen.
Ich finde es super schön, dass wir schon die Wendung bekommen haben hinzu, wie verändern wir das und wie können wir das in Zukunft besser machen. Also wir merken uns, CCS zulassen wäre vielleicht eine ganz gute Idee. Was hielten Sie von der Idee, wenn wir Negativemissionen in den ETS integrieren würden? Dass wir tatsächlich auch, wenn durch Moore, Wälder oder CCS-Emissionen eingespart werden, dass auch wieder über Zertifikate gehandelt werden kann.
Ja, das ist eine alte Debatte, dass man das auch Zertifikate für Ökosystemdienstleistungen von Mooren oder von Wäldern auch verkaufen kann oder von Grünland. Also Grünland speichert gewaltige Mengen von CO2, mehr als jeder Wald. Weiß man auch nicht, weiß auch nicht jeder. Aber wir dürfen das nicht zweimal verkaufen. Also das weiß jeder Händler, verkauft ein Pferd nicht zweimal. Und wir haben diese Senkenleistung schon eingepreist bei unseren Sektorzielen, dass wir im Bereich Landwirtschaft die Ziele erreichen, dass wir als Nationalstaat, als Land Baden-Württemberg unsere Ziele erreichen. Und wenn wir das schon eingepreist haben, können wir für dieselbe Leistung nicht nochmal Zertifikate emittieren. Das muss etwas Zusätzliches sein. Mhm. Also wenn es zusätzlich ist, kann man Zertifikate generieren. Und deswegen steckt da manchmal der Teufel im Detail. Muss man auf das Kyoto-Protokoll genau achten. Aber am Ende werden wir nicht drum rumkommen, möglichst viele Senken zu erschließen. Und das machen wir auch in Baden-Württemberg durch einen guten Moorschutz, durch eben den Schutz unserer Wälder und indem wir auch unser Grünland schützen, weil das ist auch eine gute CO2-Bindung.
Kommen wir gerne gleich nochmal fast abschließenden Teil darauf zu sprechen, welche Förderungsprogramme es in Baden-Württemberg konkret gibt zum Schutz der Wälder und Moore. Aber davor vielleicht noch einmal konkret darüber gesprochen. Sie haben angesprochen, dass es schon Zertifikate gibt für den Schutz der Senken. Und da würde es mich interessieren, wie wir das vielleicht in Zukunft ausgestalten können oder was Sie grundsätzlich von der Idee halten, Ökosystemdienstleistungen auch einen monetären Wert zu geben. Ich habe letztens ein spannendes Buch gelesen, da ging es darum, auch um den Wald, um den Walderhalt. Und tatsächlich ist es ja so, dass 90% der Waldbesitzer ihre Einnahmen nur durch Holzverkauf erreichen können. Oder machen, generieren. Dabei leistet der Wald ja so viel mehr für uns tagtäglich. Er produziert CO2, er speichert CO2, er filtert Wasser, er speichert Wasser, er bietet Biodiversitäts- und Artenvielfalt. Und das sind Sachen, die wir tagtäglich konsumieren, die wir brauchen, die aber von niemandem irgendwie in Rechnung gestellt werden können. Und ich frage mich tatsächlich, müssen wir da hinkommen, dass sowas auch irgendwie einen monetären Preis erfährt?
Ja, also das ist in der Umwelt, in der Naturschutzbewegung eine große Frage. Und da gibt es manche, die sagen, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht noch die Ökonomisierung unserer Natur haben. Man darf die nicht in Dollar oder in Euro darf man Natur messen. Und es gibt eine andere Bewegung, zu der ich zähle, die sagen, ja, das müssen wir tun. weil es gibt Menschen, die jetzt nicht so wie ich, ich bin gelernter Biologe, ich habe da studiert, mache das mein halbes Leben, die wissen vielleicht nicht um den großen Wert eines Eisvogels oder einer seltenen Falterart, die sind, denken eher ökonomisch. Also müssen wir denen auch ein Ökosystem auch in einem monetären Wert zeigen. Mhm. Und wir merken in einer ökonomisierten Welt, dass das, was nichts kostet, auch keinen Wert hat. Und deswegen ist das Konzept der Ökosystemdienstleistung etwas sehr Wichtiges. Und da kann man der Natur an sich einen Wert geben. Das haben auch viele Unternehmen, auch bei uns in Deutschland, in Baden-Württemberg erkannt, die der biologischen Vielfalt einen Wert geben und dort investieren. Und das Ganze kann man auch mit der Klimawirkung von Ökosystemdienstleistungen auch tun. Aber wichtig ist, dass man es auch genau macht. Also jeder Wald, wenn er gescheit bewirtschaftet wird, wächst der. Ansonsten macht der Waldbauer, der Eigentümer, macht er einen Fehler. Um diese Sowieso-Leistung, die sollte man nicht nochmal zusätzlich verkaufen können. Es muss etwas Zusätzliches sein. So ähnlich wie bei den Schulden, die unsere Bundesregierung jetzt machen darf. Das muss zusätzlich sein in neue Investitionen, in zusätzlichen Klimaschutz. Das kannst du verkaufen. Das, was eh da ist, dass der Wald einfach so wächst, das darfst du nicht verkaufen. Weil dann würden wir im Klimaschutz auch Rückschritte haben. Deswegen bin ich da vorsichtig optimistisch, bremse ein bisschen, aber sage, ja, das ist grundsätzlich der richtige Weg, dass das, was Ökosysteme an großartigen Leistungen haben, auch in Wert gesetzt wird, damit ein Bauer, der durch eine Wiese, die er freiwillig erhält, auch ein gescheites Geld bekommt. Mhm. Dass ein Bauer, der bestimmte Tier- und Pflanzenarten fördert, auch ein Geld bekommt, damit es sich lohnt und er dann eben darauf verzichtet, noch auf dem letzten Quadratzentimeter das letzte Körnchen Mais rauszuholen. Mhm. Am Ende betreibt er Wirtschaft. Es muss sich am Ende auch rechnen. Er muss eine Familie ernähren, Rücklagen bilden fürs Alter. Und deswegen gilt es, das auch ökonomisch gut darzustellen. Aber es muss am Ende auch aus ökologischer Sicht ehrlich sein.
Und dieser Landwirtschaft, das dann hoffentlich nicht nur allein über Förderprogramme und Subventionen, sondern wir so ein Wirtschaftssystem errichtet haben, in dem sich es automatisch lohnt, wenn er die Umwelt schützt.
Total, das ist möglich und das ist das, was auch viele Landwirte möchten. Sie wollen nicht Subventionsempfänger werden. Und wenn sie jetzt Gelder bekommen für Landschaftspflegemaßnahmen, sind immer Subventionen und wenn es nicht ganz läuft, weil sie zum Beispiel zum richtigen Zeitpunkt nicht die Wiese mähen konnten, ist das eigentlich Subventionsbetrug. Und das willst du eigentlich nicht als Landwirt. Du bist ein Ökonom, du willst ökonomisch wirtschaften, willst nicht von Almosen, von Subventionen leben. Eigentlich willst du wirtschaften. Und dazu müssen wir hinkommen, dass das, was ein Landwirt an Klima, also sauberem Klima, sauberem Wasser, Natur produziert, auch einen Wert bekommt, der gut, nicht übermäßig, gut auch ausgeglichen wird oder bezahlt wird. Das sollte das zukünftige System sein.
Wir versuchen da mitzuhelfen, dass wir dieses System hoffentlich irgendwann erreichen. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen Arbeit sein.
Dauert noch. Aber sonst wäre es ja auch langweilig. Nein, ja. Spaß beiseite. Da ist noch einiges zu tun. Aber wir sehen in manchen Bereichen gute Schritte in die richtige Richtung. Und wie heißt es so schön? Wissen Sie, ich bin jetzt schon Biologe. Wir haben gerade über Landwirtschaft gesprochen. Wissen Sie, auf welchem Mist nichts wächst? Das ist der Pessimist. Deswegen, wir sollten realistisch sein, optimistisch sein und dann können wir auch die Welt verändern.
Da sprechen Sie mir total aus der Seele, finde ich sehr schön. Und mit diesem Optimismus würde ich auch sagen, versuchen wir den Zuschauern zum Ende dieser Sendung noch mal ein bisschen mit Optimismus, weit noch mehr Optimismus auf den Weg zu geben. Warum würden Sie jetzt sagen, nach diesem Gespräch und bei allem Pessimismus, der leider raunt bei dem Thema Umwelt und Klimaschutz, warum lohnt es sich insbesondere auch wirtschaftlich, trotz aller politischen Rückschläge, international, wir denken an Trump, gerade jetzt weiter für eine ökologische, marktwirtschaftliche, zukunftsfähige Wirtschaft zu kämpfen?
Naja, wir sehen einfach weltweit, dass das die großen Zukunftsmärkte sind. Ich sehe das jetzt mal ganz ökonomisch, gar nicht altruistisch, dass wir das machen müssen. Aber das sind die großen Zukunftsmärkte. Also wir sehen in Baden-Württemberg in dem Bereich Greentech-Branche, das ist der Boomzweig unserer baden-württembergischen Wirtschaft. Da verdienen Unternehmen mit dem Schutz von Luft, mit sauberem Wasser gutes Geld. Wir haben hohe Wachstumszahlen, sehen weltweit hohe, große Zukunftsmärkte. Ich wünschte mir, dass wir ähnliche Zukunftsmärkte, ähnliche Wachstumsraten bei der Automobilwirtschaft wieder hätten. Wünsche ich mir, arbeite ich auch dafür. Also rein ökonomisch lohnt es sich, da zu investieren, weil das sind die Wachstumsmärkte. Und ist vielleicht noch negativ ausgedrückt, wenn wir keinen Klimaschutz betreiben und das Klima ändert sich so, wie das die Modelle vorhersagen, das kann keiner so richtig bezahlen. Und das ist für die Wirtschaft auch nicht gut. Aber ich will es lieber positiv formulieren. Einfach den Stier bei den Hörnern packen und daraus Geschäftsmodelle entwickeln und Geld verdienen. Gescheit machen und hochinnovativ.
Also dranbleiben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Über die Automobilindustrie haben wir jetzt überhaupt nicht gesprochen. Vielleicht machen wir das bei unserer nächsten Sendung.
Können wir gerne machen.
Das freut uns sehr. Und zum Abschluss will ich dann Ihnen noch einen Satz geben, den Sie bitte einmal für uns beenden. Ein klimaneutrales Baden-Württemberg ist für mich
eine gute Zukunft.
In dem Sinne, arbeiten wir weiter an einer guten Zukunft und vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren, Herr Dr. Baumann, und danke, dass ihr wieder zugehört habt.
Das war die ökologische Marktwirtschaft. Dein Podcast für mehr Umweltschutz in der Marktwirtschaft und mehr Marktwirtschaft im Umweltschutz.